Heute bin ich mal wieder dran mit Predigen. Eingesprungen, weil wir die Reihenfolge so ein bisschen getauscht haben, weil Hanna jetzt nicht da ist im Moment. Und das bedeutet für mich, dass ich wesentlich weniger Zeit zur Vorbereitung hatte, als ich eigentlich mir sonst immer gönne. Außerdem gab es für mich jetzt keine Vorgabe, was so ein Thema war. Und es gab auch keine Bibelstelle. Und das ist dann halt heute eine so etwas persönlichere Predigt geworden, in der ich euch einfach mal teilhaben lassen möchte an Erfahrungen, die ich so in den vergangenen Jahren gemacht habe, Wege, die ich gegangen bin. Und ich binde diese ganzen Erfahrungen zu einem Thema zusammen, das ich in den Fokus der Predigt stelle, euch aber jetzt noch nicht verrate. Ja, also mal gucken, was ihr damit nachher macht. Gott geht ja immer Wege mit uns und bei mir geht er Wege oft auch über das, womit ich mich beschäftige, mit Büchern, die ich lese. Und ich habe in den letzten 1,5 Jahren Bücher gelesen, die ich, möchte ich euch kurz mal sagen, weil die haben wirklich viel bewegt. Und zwar das erste, was ich gelesen habe, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil ich es verliehen habe, ein Jesusbuch, ein großes blaues Buch, da steht ganz groß Jesus drauf, das ist von Markus Spieker geschrieben, hat ziemlich genau 1000 Seiten, also da braucht man auch ein bisschen für dieses Buch. Markus Spieker ist Journalist, war lange Zeit als Auslandskorrespondent fürs Fernsehen irgendwie unterwegs und bekennt sich zu seinem katholischen Glauben. Ich habe ihn im Internet mal gesehen bei einem Vortrag, den er im Gebetshaus gehalten hat in Augsburg. Und da hat er vom Wirken Jesu erzählt, was er in seinem Leben gemacht hat, was Jesus in der Welt wirkt und hat natürlich über sein Buch berichtet. Spieker beschreibt sehr gut recherchiert in einer angenehmen, wenn auch etwas journalistisch-reißerischen Sprache, wo und wie Jesus in der Bibel im Alten Testament vorkommt, bereits im Alten Testament vorkommt, wie alles auf ihn hin gedeutet werden kann. Er schildert dann die Biografie von Jesus und geht von dort aus weiter in die Kirchengeschichte und macht dem Leser deutlich, wie Jesus in der Kirchen- und in der Weltgeschichte gewirkt hat, wo er zu finden ist und wo Jesus bis in die jüngste Zeit hinein entdeckt werden kann. Ich war sehr angetan von der Lektüre und das Buch hat mir die Augen für die zentrale Stellung von Jesus, natürlich in der Kirche, aber auch in der Weltgeschichte bis heute geöffnet. Arno hat am vergangenen Sonntag auch schon darüber kurz erzählt, ne, dass er sich gar nicht vorstellen oder dass es ihm wesentlich schwerer fallen würde, nicht zu glauben an Jesus, wenn er sieht, wie sehr Jesus eigentlich unsere Welt und Kulturgeschichte gerade in der westlichen Welt geprägt hat. Nachdem ich dann diese 1000 Seiten durch hatte, und ich glaube auch da wieder nicht, dass das ein Zufall war, entdeckte ich ein ziemlich kleines, unscheinbaren Taschenbuch. Ja, ich habe es mitgebracht. Also gegenüber den 1000 Seiten von dem Jesus ist das wirklich klein. Und das habe ich in einem Oxfam-Shop in Leipzig entdeckt. Und in einer meiner letzten Predigten habe ich schon mal darüber gesprochen. Es heißt Die linke Hand Gottes. Adolf Holl hat es verfasst. Und es hat zum Inhalt im Grunde genau das, was das Jesusbuch auch zum Inhalt hatte, lediglich mit dem Heiligen Geist als Protagonisten. Im Untertitel heißt es denn auch Biografie des Heiligen Geistes. Und das ist dieses Buch denn auch, eine Wirkungsgeschichte des Heiligen Geistes durch die Zeit bis zum Beginn unseres Jahrhunderts. Und das fand ich cool. Ich habe mir das da sofort gekauft und habe es gelesen. Bis heute ist mir nicht ganz klar, ob der Autor wirklich noch Christ ist. Seine Sprache ist ein bisschen kompliziert. Manchmal ist er ironisch und er legt sich selten auf irgendwas fest. Aber er zeigt auf, dass es für das Wirken des Heiligen Geistes keinerlei Glaubens-, Erfahrungs- oder Wissenschaftsgrenzen gibt. Gottes Geist wirkt, wann und wo er will. Es bedarf keinerlei Voraussetzungen, die wir Menschen zuerst irgendwie erfüllen müssten. Es bedarf nicht einmal einer bestimmten Religions- oder Kulturzugehörigkeit. Das war eine neue und eine überraschende Erkenntnis für mich. Dieses Buch war etwas kompliziert, hat mein Denken aber trotzdem bewegt und Grenzen geöffnet. Dann durfte ich mit Carina im vergangenen November an unseren Lieblingsurlaubsort fahren, nach Cuxhaven. Und dort gibt es einen schönen Diakonieladen. Und ihr ahnt es schon. Ich habe ein Buch gefunden. So, und da steht jetzt ganz groß drauf, Gott. Und im Untertitel steht wieder drauf, eine Biografie. Und das fand ich dann doch schon sehr interessant. Ja, diese drei Bücher, eine Jesus-Biografie, eine Heilig-Geist-Biografie und jetzt am Ende eine Gott-Biografie. Das Buch sieht sehr dick aus, hat aber nur 500 Seiten. Es ist nicht ganz gut aus dem Amerikanischen übersetzt, was aber nichts von der Intensität des Themas des Buches nimmt. Jack Miles heißt der Autor und er hat sich die Aufgabe gestellt, alle Schriften unseres Alten Testaments, die auch im jüdischen Tanach vorkommen, also in der Heiligen Schrift der Juden, einmal so zu lesen und zu deuten, als würden sie eine Biografie von Gott sein. Das hat er richtig toll gemacht. Das ist anstrengend zu lesen, also ich habe da echt richtig lange dran gesessen. Und es ist schwierig mitzudenken, aber am Ende ist es sehr, sehr schlüssig. Er beschreibt im Grunde eine Entwicklungsgeschichte Gottes und macht dies in der Beziehung zu Menschen in Wort und Tat deutlich. Er geht da literaturwissenschaftlich dran, weil er das, glaube ich, auch studiert hat. Und so entsteht ein Bild Gottes, wie er durch die Übernahme von verschiedenen Rollen als Schöpfer, als Zerstörer, als Herrscher, als Gesetzgeber, auch als Richter bis hin zum Vater die Entwicklung der Menschen begleitet. Die Biografie endet schließlich mit einem Gott, der schweigt. Eine kleine Zwischenfrage an alle Bibelkundigen. Wer weiß denn, wo im Alten, also in der hebräischen Schrift, wo Gott zum letzten Mal wörtlich zu einem Menschen gesprochen hat? Es gibt eine Stelle, ein Buch, wo Gott zum letzten Mal zu Menschen wörtlich gesprochen hat. Wer weiß das? Ich wusste das natürlich auch nicht. Er hat es rausgefunden. Und zwar ist es das Buch Hiob. Gottes Rede im Sturm ist die letzte wörtliche Rede zu einem Menschen von Gott. In den danach folgenden Schriften wird nur noch über Gott oder im Namen Gottes gesprochen. Und in einigen Büchern taucht Gott schon gar nicht mehr auf. So wie zum Beispiel im Hohelied der Liebe. Da muss man ihn sich einfach als Hintergrund dazu denken oder dichten. Aber er taucht eigentlich nicht auf. Jack Miles schreibt dieses Buch als Entwicklungsgeschichte Gottes. Und mir fällt das ein bisschen schwer zu glauben und anzunehmen. Denn ich habe ja gelernt, dass Gott immer derselbe ist. Ja, er war immer derselbe, er ist derselbe, er wird immer derselbe bleiben. Um das Buch dann aber trotzdem ernst nehmen zu können, möchte ich es lieber als eine Entwicklungsgeschichte der Menschheit lesen. Wenn ich so darauf schaue, dann ist die Entwicklung, die der Autor an Gott erkennen möchte, eigentlich nur die Einnahme von verschiedenen Rollen, die jeder Vater, jede Mutter einnehmen muss, damit sich ein Kind gut entwickelt und zu einem eigenständigen, selbstbestimmten, erwachsenen Menschen werden zu können. Vater und Mutter sind Erzeuger des Kindes und schaffen die Umwelt. Sie sind Versorger, richtungsgebende Herrscher und Regelgeber. Sie sind die Beurteiler von Entwicklung und Handlung. Und sie sollen natürlich liebende und annehmende Eltern sein. Diese und weitere entwicklungsbegleitende und prägende Rollen nimmt Gott genauso im Verlauf der Geschichte der Heiligen Schriften an, bis eben zu dem letzten Wort bei Hiob. Danach schweigt Gott. Beziehungsweise er tritt nur noch als Hintergrund, als Gedanke, als Erinnerung in Erscheinung. Diese drei Bücher haben mein Denken sehr bewegt in der letzten Zeit und sie haben Entwicklungen in meinen Überzeugungen bestärkt und bestätigt. Ich möchte den Gedanken des schweigenden Gottes jetzt noch ein wenig weiter verfolgen. Und zwar, indem ich einfach mal auf die Entwicklung des Menschen an sich auch schaue. In der Zeit bis zur Pubertät prägen insbesondere die Eltern ihr Kind. Die Pubertät selbst hat ihre Entwicklungsaufgabe darin, genau diese Prägungen in Frage zu stellen, auf Beständigkeit zu prüfen. Die von außen auf den Menschen hereinbrechenden Erfahrungen müssen an den Vorprägungen gemessen werden und aus den gewonnenen Erkenntnissen schließlich ein eigenes Bild, ein Bild des eigenen Selbst zusammengesetzt werden. So soll am Ende der Pubertät das vom Selbst bestimmte Leben möglich sein. Irgendwann, und ich denke, das ist ziemlich früh zu Beginn der Pubertät, wird es ein letztes prägendes Wort der Eltern gegeben haben. Alles, was danach von Vater und Mutter gesprochen wird, hat die prägende Zeit der Kindheit zum Hintergrund, wird daran gemessen, wird bestenfalls als erinnernder Gedanke von Zeit zu Zeit wieder auftauchen, hat aber seine prägende Kraft verloren, ist vielleicht noch lenkend. Es ist wichtig, dass Eltern aus der Liebe heraus die Freimacht, die in das Freie, in das Neue hineinbegleiten möchte, dass Eltern beginnen zu schweigen, wenn die Entwicklungsstufe erreicht ist, wo das weisende Wort nicht mehr Freiheit ist, sondern eher zur Behinderung wird. Und sicher, das kann ich mir vorstellen, gibt es viele, viele Eltern, die oft gut gemeint ihre Kinder einfach nicht loslassen und immer weiter Einfluss nehmen wollen, ja, manchmal auch manipulieren. Aber ist das Liebe, die in Freiheit führt? Das wage ich zu bezweifeln. Und so beginnen dann andere Eindrücke zu prägen. Sie sind beeindruckender, je stärker die Beziehung ist, die wir von dem Menschen haben, von dem sie ausgehen. Man hängt sich an Menschen, übernimmt Verhalten und Regeln, weil man dazugehören möchte. Ja, bei Jugendlichen spricht man von der Peer Group. Ja, das geschieht natürlich auch ganz besonders stark im religiösen Kontext. In der Pubertät wird ein Glaubensgebäude konstruiert, das die prägenden Erfahrungen der Kindheit als Hintergrund hat, und daran wird alles Folgende gemessen und etwas Neues wird aufgebaut. Entscheidend sind auch hier die Beziehungen. Man will Dazugehörung, Gehören, Anerkennung und Liebe finden. So entstehen hunderte unterschiedliche Glaubensrichtungen und Ausrichtungen, die sich manchmal bloß in ganz kleinen Details unterscheiden. Oft werden solche Details aber so wichtig, dass sie zu unüberwindlichen Abgrenzungen zu anderen Gläubigen führen. Wenn man dazugehören möchte, muss man diese kleinen Details mittragen. Man muss sie mitglauben, sonst kommt es zu Konflikten. Aber trägt man sie mit, obwohl die eigenen Hintergrundprägungen und die durch das entwickelte Selbstbewusstsein gewonnenen Überzeugungen dagegen sprechen, folgt eine innere Zerrissenheit. Um überleben zu können, wird man sich selbst verleugnen müssen oder man trennt sich und sucht sich eine andere Gemeinde. Auch davon hat Arno Pfingsten gesprochen, von Enttäuschungen hat er erwähnt, die oft Grund für ein Verlassen von Gemeinde sind. Ich denke, dass mindestens genauso oft eine ganz tiefe Not zu diesem Schritt führt, weil Gemeinden nicht weit genug geöffnet sind, um solche Entwicklungen mittragen zu können. Seit einiger Zeit hat sich für Menschen, die sich in so einer Situation befinden, ein Vorgehen etabliert, welches mit dem Begriff der Dekonstruktion beschrieben wird. Und dieser Begriff ist denn auch ein Teil des Titels der heutigen Predigt. Dekonstruktion oder mir meines Selbstbewusstsein. Dekonstruktion oder mir meines Selbstbewusstsein. Ein Zitat. Der Philosoph Jacques Derrida, von 1930 bis 2004 hat er gelebt, etablierte in den 1960er Jahren den Begriff Dekonstruktion für eine von der Postmoderne geprägte Philosophie. Zunächst fand Dekonstruktion vor allem als Analysemethode für Texte Anwendung. In christlichen Kreisen hat sich in den letzten Jahren der Begriff Dekonstruktion aber unabhängig von Derridas Theorie durchgesetzt. Er bezeichnet Prozesse, bei denen Christen ihren Glauben hinterfragen und sich von bestimmten Glaubensüberzeugungen trennen. Diese sehr kurze Definition habe ich auf www.wiedenest.de gefunden. Und dort gibt es auch eine kurze Zusammenfassung, was es noch für gute Möglichkeiten, aber auch welche Gefahren, also welche guten Möglichkeiten dieser Dekonstruktionsprozess ermöglicht und welche Gefahren da auch drin stecken. Also auf der wiedenest.de kann man da mal googeln, steht da noch einiges dazu. Mir geht es heute natürlich nur um die guten Seiten, nämlich die, die am Ende des Prozesses der Dekonstruktion einen Glauben schenkt, der ganz meinem Selbst entspricht und mir einen Zugang zu Gott und Jesus ermöglicht, der befreit ist von Anforderungen, Voraussetzungen und Rechtfertigungen. Vor einigen Wochen haben wir von Christian Schulz eine sehr ausführliche Beschreibung der Geschichte des Vaters und den zwei Söhnen aus Lukas 15 gehört. Diese beiden Söhne haben zwei unterschiedliche Wege beschritten, auf denen sie glaubten, ihrem Vater zu gefallen oder seinem Willen zu entsprechen. Beide haben Prägungen erfahren, aus denen heraus sich ihr Wertesystem, ihr Glauben und nicht zuletzt auch ihre Selbstsicht ableitet. Wir alle kennen diese Definition und sind, so bin ich überzeugt, immer wieder in Gefahr, auch auf einen dieser beiden Wege zu geraten. Der jüngere Sohn hat wohl gelernt, dass er als der Jüngere keine Chance hat, etwas zu erreichen, wenn er zu Hause bleibt und immer der Zweite sein wird, der unter der Herrschaft des Älteren leben muss. Also will er außerhalb des Vaterhauses zu etwas kommen und verfällt der Versuchung, durch Reichtum und Besitz Glück, Freude und Anerkennung zu gewinnen. Er macht nichts Unrechtes, sondern nimmt, was ihm zusteht und hat vielleicht im Hinterkopf, ich werde zurückkommen, wenn ich etwas aus mir gemacht habe und mein Vater wird stolz auf mich sein und mich lieb haben. Seine Sicht auf sich selbst, ich bin, was ich habe. Der Ältere dagegen glaubt etwas anderes. So wie viele Menschen im christlichen Kontext auch denken, sagt er sich, ich gehe nicht fort, ich bin da. Ich mache alles, was ich gelernt habe, ich befolge alle Regeln und wenn ich vollkommen integer bin, wird mich mein Vater lieben, ich bin, was ich tue. Und ich habe den Begriff integer natürlich ganz bewusst gewählt, da wir im letzten Gesprächsgottesdienst mit Markus und Birgit über die Bedeutung genau dieses Wortes nachgedacht haben. Rechtschaffenheit war eine Bedeutung von integer. Beiden Söhnen steht etwas im Weg, um eine wirkliche Begegnung mit dem Vater haben zu können. Prägungen und erlernte Denkweisen, kulturelle, gesellschaftliche Normen und natürlich die in ihrer eigenen Persönlichkeit liegenden Angriffspunkte für Verlockung und Versuchung. Eine Dekonstruktion, also ein Hinterfragen von Prägungen und Glaubensüberzeugungen, könnte eine Möglichkeit für sie sein, zum wahren Kern ihres Selbst und zur echten Beziehung zu ihrem Vater zu gelangen. Der jüngere Sohn tritt bekanntlich in diesen Prozess ein, wenn er in sich geht und erkennt, dass beim Vater sogar die, die nicht viel haben, nämlich die Tagelöhner, ihr Brot zum Leben bekommen. Und hier können wir die Bildhaftigkeit der Sprache genießen. Brot zum Leben. Ich finde, das ist einfach schön. Da steckt alles drin. Er zieht die Konsequenz aus dem Selbstfindungsprozess und geht zum Vater als ein Mensch, der nichts mehr hat, nichts mehr anbieten kann, sondern nur noch das Brot zum Leben empfangen möchte, von dem, der es geben kann. Was daraus erwächst, kennen wir. Er wird als Sohn des Vaters eingesetzt. Und so wie der Jüngere erfährt, dass er nicht das ist, was er hat, So hört der Ältere vom Vater selbst, er ist nicht das, was er tut. Selbst wenn du alles tust und vollkommen integer bist, kann es sein, dass die Party des Lebens mit dem Vater drinnen stattfindet, während du draußen stehst. So hat es auch Johannes Hartel mal formuliert, das hat mir gefallen. Der Vater sagt in dieser Geschichte nichts, was die Söhne in ihrem Denken und in ihren Entscheidungen lenken würde. Schließlich sind sie ja alt genug. Und die letzten erziehenden, prägenden Vaterworte sind gewiss vor bereits längerer Zeit gesagt worden. Der Vater lenkt nicht mehr und er erwartet auch nichts von den Söhnen. Die Söhne sollen einfach sie selbst sein, leben und glücklich sein. So wie alle guten Eltern ihre Kinder zur rechten Zeit loslassen müssen, so lässt der Vater die Söhne los. Er weiß allerdings und wünscht sich, dass Leben und Glücklichsein nur in der Erkenntnis des eigenen Selbst liegt. Die Party kann erst gefeiert werden, wenn ich mich selbst als Sohn des Vaters definiere. Von ihm bekomme ich das Brot zum Leben. Ich muss es nicht aus eigener Kraft verdienen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist der Kern, zu dem wir in jedem Dekonstruktionsprozess weiter vordringen können. Im Jahr 2006 war ich mit meinem Sohn Anton, der war da 11 Jahre alt, auf dem Jump Festival der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche. Mit meiner Begegnung mit der charismatischen Erneuerung hat für mich ein Dekonstruktionsprozess begonnen. Er hat mich zu einer freien und zu einer befreienden Glaubensausübung gebracht. Ich konnte vieles aus meinen katholischen Prägungen loslassen, ohne es heute verurteilen zu müssen. Eine Überzeugung, die ich gewann und mit der ich meinen Glauben wieder rekonstruierte, ist: Vieles kann, nichts muss sein. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich diesen Satz meinem Sohn bei besagtem Festival gesagt habe. Es war so, dass wir hatten Anbetung dort und wie das bei der charismatischen Erneuerung so ist, es wird gesungen, es wird gebetet und es wird in Sprachen gebetet. Und ein kleiner 11-jähriger Junge, für den ist das manchmal ein bisschen anstrengend, gruselig, ängstlich machend. Ja, und da war ein Jugendlicher, der hatte jetzt so einen missionarischen Eifer, war voll in der Anbetung und fing an, dem Anton immer ins Ohr zu lallen. Ne, und mach doch auch mal und so, ne, und das geht. Und der Anton hatte dann ein bisschen Angst, war ein Unangenehm und er kam dann ganz verunsichert zu mir. Und dann habe ich ihm gesagt, dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt, um Gott nahe zu sein und im Glauben zu wachsen, dass aber nichts davon sein muss und erzwungen werden darf. Vielleicht war dies einer meiner letzten prägenden Sätze für ihn, ich weiß es nicht. Jesus hat auch mal einen Satz gesagt, den ich vom Inhalt her auch so auslegen möchte. In Matthäus 5,17 heißt es: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Die Gesetze und die Propheten sind wichtig und es ist gut, dass es sie gibt. Sie können dir helfen, Gott, den Vater, kennenzulernen und ihm zu begegnen. Aber ihre Erfüllung finden sie allein in der Liebe zum Vater und zum Nächsten wie zu dir selbst. Wenn du dieses Ziel erreicht hast, kann es sein, dass du vieles andere gar nicht brauchst. Jesus erfüllt jedes Gesetz und jede Schrift, weil er das Ziel in Vollkommenheit erreicht hat. Jesus hat sein Selbst als Sohn des Vaters gefunden und ist sich dieses Selbst auch bewusst. Alle Gebote sind erfüllt, wenn dieses Selbstbewusstsein erreicht ist. Ich denke, dass man dies auch am Beispiel der Geschichte mit dem reichen Jüngling erkennen kann. Wenn Jesus zum Jüngling sagt, er solle alle seinen Reichtum an die Armen verteilen, dann deckt er letztendlich mit dieser Aufforderung nur auf, woran der Jüngling sein Selbst festmacht. Der geht nämlich traurig fort, weil er sein Selbst auf seinen Besitz gebaut hat und darum keinen wahren Zugang zum Herzen Gottes sehen kann, auch wenn er, wie er selber sagt, ja alle Gebote erfüllt. Das heißt ja nicht, dass er nichts besitzen darf. Lediglich sein Selbst sollte nicht heißen, ich bin, was ich habe. Jesus erfüllt jedes Gesetz und jedes Prophetenwort, weil er keines allein um seiner selbst willen erfüllt, sondern es nur am Wert als Lebenshilfe und oder Beziehungshilfe zum Nächsten und zu Gott misst. Vieles darf sein, aber nichts muss sein. Jesus findet sein Selbst im Sohn des Vaters sein und nicht im Erfüllen eines Gebotes, nicht im Ich bin, was ich tue. Dekonstruktion kann dabei helfen, mir meines Selbst als Kind Gottes bewusst zu werden. Und ich habe hier noch ein bisschen was aufgebaut. Darum hatte Arno auch diese Kabelprobleme vorhin. Ich war das. Genau. Und zwar ist das, ich habe mir gedacht, das ist so eine Art Glaubenshaus, das ich mir so gebaut habe im Lauf des Lebens. Und an erster Stelle ganz oben drauf natürlich Jesus, ne, das Kreuz. Und ich habe irgendwann angefangen, dieses Glaubenshaus abzubauen, zu dekonstruieren, weil ich irgendwas vermisst habe, weil ich ahnte, irgendwas ist da drunter versteckt. Irgendwas muss da sein. Und dann habe ich angefangen, ich nehme mal jetzt den Jesus, ich habe den natürlich nicht weggetan, aber ich habe zum Beispiel das Kreuzzeichen, was in der katholischen Kirche ja andauernd war, ist, angewendet wird, habe ich dann irgendwann mal, ich mache ich nicht mehr. Ne? Dann gab es andere Sachen, natürlich Sachen wie hinknien im Gottesdienst. Ich habe gesagt, nö, warum soll ich das machen? Ich bleibe jetzt einfach mal stehen. Und dann gab es Sachen wie Marienlieder singen. Nein, kann ich nicht verstehen, mache ich nicht. Und so gab es Sachen im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige katholische Kirche, habe ich gesagt, nö, ich glaube an was anderes. Und dann habe ich Stück für Stück abgebaut und ich habe immer mehr etwas entdeckt, was eigentlich unter dem Ganzen lag. Und da lag am Ende dann nur noch ein Herz, das Herz Gottes, den ich erfahren durfte, einfach durch das Zeugnis von Menschen, die wirklich mit Menschen, die mit Gott eine Beziehung hatten. Ich habe solche Menschen kennengelernt und die haben mir diesen Weg zum Vater gezeigt, zu dieser Vaterliebe Gottes. Alles andere stand mir ganz lange ganz dolle im Weg. Aber Dekonstruktion ist ja nicht das Ende, sondern, ich habe es vorhin schon gesagt, es folgt Rekonstruktion. Ja, also ich habe dann einzelne Elemente wieder genommen. An erster Stelle natürlich Jesus. Ich habe ihn wieder hingestellt. Er ist die Brücke, er ist der Weg zu diesem Herzen Gottes, von dem ich alles bekommen kann, wo ich das Brot zum Leben bekomme. Und dann ist mir auch das Kreuzzeichen zum Beispiel wieder sehr wichtig geworden. Carina und ich, wir bekreuzigen uns heute jeden Tag, wenn wir das Haus verlassen, gegenseitig. Wir segnen uns morgens, wenn ich aus dem Bett aufstehe, mache ich als erstes ein Kreuzzeichen. Und das sind alles Schritte, die mich zum Vater hinführen und die mir einen Weg zum Vater bauen. Und einige Sachen konnte ich einfach weglassen. Die brauche ich gar nicht mehr. Und so habe ich meinen Glauben neu konstruiert, aber ich habe einen direkten Weg zum Herzen Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Eine große, eine starke Erkenntnis, in der ich ja mich selbst jetzt auch sehe und definiere. Einmal den ganzen Bau dekonstruieren, um anschließend dann zu nehmen, was mir entspricht, und damit einen Weg konstruieren, der mich zum Vaterherz Gottes führt. Mir mein Selbst bewusst macht. Ich bin Kind des Vaters. Das heißt, ich finde in mir etwas, das die tiefe Sehnsucht danach stillt. Ich bin mir sicher, gewollt zu sein. Ich bin kein Zufall. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Ich bin geborgen. Ich kann in Sicherheit leben. Alles, was mir Halt ist, Halt gibt. Und dies nenne ich Gott, mein Vater. Wir müssen uns keine Kreuze um den Hals hängen und keine Fische ans Auto kleben. Wir müssen keine Sonntagsgottesdienstpflicht erfüllen und nicht vorm Abendmahl zur Beichte gehen. Wir müssen nicht einmal den Zehnten geben oder so viel wie möglich Bibelstellen auswendig lernen. Wir müssen keinen Besitz anhäufen, müssen weder einen geistigen, einen Erfahrungs- noch einen Geldschatz ansammeln. Gott so rein als möglich, als ich selbst begegnen und mit ihm in Beziehung sein, als der, den er ins Leben gebracht hat. Das ist das Ziel. Als sein Kind, sein geliebter Mensch, sein Abbild. Dieses Selbst aufzudecken, dabei kann uns die Dekonstruktion eine Hilfe sein. Das geht im persönlichen Gebet, so wie in der Begegnung mit anderen Menschen. Manchmal ist es hilfreich, seelsorgerliche Unterstützung zu suchen oder therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und bei all unseren Bemühungen kann uns das Ende der Geschichte vom reichen Jüngling trösten. Wenn nämlich Jesus zu seinen verängstigten Jüngern spricht, die sagen, wer kann denn dann überhaupt noch zum Reich Gottes kommen, ne, wenn nicht mal das mit dem Kamel durch das Nadelöhr und so. Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, sagt Jesus. Und die Jünger sagen, oh, wer kann denn dann noch kommen? Und Jesus sagt, für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Wir können in diesem Prozess auf die Hilfe Gottes, den Beistand des Heiligen Geistes und die Gegenwart Jesu bauen. Gott hält ja sehnsüchtig Ausschau nach dem Sohn der Tochter und seine Liebe wird dich zu ihm hinlieben. Vor 2 Wochen hat der Spatz über den barmherzigen Samariter gepredigt und mir ist ein Satz hängen geblieben und da stand, sagte er, auf die innere Haltung kommt es an. Meine innere Haltung ist bestimmt davon, ob ich mir meines selbst bewusst bin. Wenn ich mich als geliebtes und liebendes Kind Gottes definieren kann, dann werde ich immer öfter in der Lage sein, in Menschen, die mir begegnen, auch meine Nächsten zu erkennen. Ich werde wahrnehmen können, wie ich ihn lieben kann, ohne mich selbst zu verleugnen. Ich werde auch Jesus und den Heiligen Geist an Stellen entdecken können, wo ich es bislang nicht erwartet hätte oder zugelassen habe. So wie die Autoren der Bücher, die ich am Beginn der Predigt vorgestellt habe. So, am Ende möchte ich ein von mir dekonstruiertes Gebet beten mit euch. Ihr kennt das, ihr kennt es alle sehr gut. Aber so wie ich es bete, ist es für mich, und ich sage das nochmal ganz deutlich, für mich Ausdruck meines Glaubens und meiner Beziehung zum Vater geworden. Vater, danke, dass du da bist. Heilig ist dein Name. Dein Reich ist mir nah. Dein Wille geschieht, so wie im Himmel, so auch hier. Du gibst mir das Brot, das ich heute brauche. Du hast mir meine Schuld vergeben, wie auch ich meinen Schuldigern vergeben habe. Du führst mich nicht in Versuchung. Du hast mich vom Bösen erlöst. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Heilung. Dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.